Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Habt ihr euch gut erholt nach den Weihnachtstagen und Feiertagen und so? Hier sind wir schon ein bisschen im neuen Jahr drin. Und ich habe heute überlegt oder gestern gebetet und eigentlich habe ich was anderes vorbereitet gehabt, aber es kam nochmal ein Eindruck und das möchte ich gerne mit euch teilen. Das, was für mich persönlich auch gerade im Leben wichtig ist, was ich immer wieder irgendwie aus dem Blickfeld, aus dem Sichtfeld verliere. Vielleicht geht es euch auch so, aber ich möchte euch nochmal ermutigen, vielleicht als einen Vorsatz für dieses Jahr da mit einzusteigen und mitzumachen. Und ich würde gerne auch nochmal mit uns gerne beten. Unser himmlischer Vater, wir kommen heute Morgen her zu dir, Herr. Und Herr, wir sind hungrig. Wir sind hungrig nach dir, Herr, nach deiner Wahrheit, nach deiner Liebe, Herr, nach der Erkenntnis und besonders nach der Begegnung mit dir, Herr. Herr, wir möchten dir begegnen, Herr, wir möchten dich finden, Herr, und wir möchten dich bitten, dass du dich auch finden lässt, Herr, denn das hast du auch versprochen, dass die, die dich suchen, mit dem ganzen Herz, mit der ganzen Seele, Herr, dass du dich von diesen Menschen dann auch finden lässt, Herr. Herr, wir möchten dich sehen, Herr, wir möchten dich erkennen, wir möchten dich verstehen und wir bitten dich, dass du heute Morgen zu uns und zu unseren Herzen redest. Im Namen Jesu, Amen. Es heißt in Matthäus Kapitel 8, Vers 22, ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Hier ist ein Jünger da, mit dem Jesus Gemeinschaft hat und dieser Jünger hat einen Vater, der wahrscheinlich schon gestorben ist. Und natürlich muss er halt die letzten Schritte halt zu Hause machen, Vater beerdigen und so weiter und so fort. Und in diesem Moment, wo er dann zu Jesus sagt, Herr, lass mich nochmal nach Hause gehen, lass mich meinen Vater begraben, sagt Jesus hier diesen Satz. Er sagt hier, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Das lässt erstmal einen so richtig aufhören, weil es wirkt auch sehr taktlos hier, was Jesus macht. Überlegt euch mal, Jesus erlaubt dir nicht zu der Beerdigung deines eigenen Vaters zu gehen, um deinen Vater zu beerdigen. Aber er sagt hier einen Satz, er sagt hier einen Ausspruch über die Menschen. Er sagt, dass die Menschen ohne Gott, dass die Menschen, die, und das finde ich sehr interessant hier, die Menschen, die sogar in Israel eigentlich unterwegs sind, die in der jüdischen Religion drinne stecken, er sagt über diese Menschen, dass diese Menschen, wenn sie ohne Gott leben, wenn sie ohne Jesus unterwegs sind, dann sind sie eigentlich in einem Zustand, wo sie tot sind. Und tote Menschen begraben tote Menschen. Das ist ein sehr, sehr, sehr trauriger Zustand. Also, und das ist auch der Zustand der Welt, wenn die Menschen nicht mit Gott leben. Laut Bibel, das, was Jesus gesagt hat, was die Bibel sagt, ist, dass die Menschen im Inneren tot sind. Sie wirken zwar so, als ob sie am Leben sind, aber in Wahrheit sind sie in einem toten Zustand. Sie müssen das Leben erst noch empfangen, sie müssen das Leben Gottes in sich bekommen. Die Menschen sind tot. Und das merkt man auch in den Menschen, dass der Mensch, das gibt es so unterschiedliche Arten und Weisen, wie sich das im Menschen ausdrückt. Der Mensch spürt zum Beispiel eine Leere in sich oder eine Unzufriedenheit. Oder der Mensch ist ständig am Suchen, obwohl der Mensch Reichtum hat, obwohl er Glück hat, obwohl er Familie hat und eine Villa hat und alles hat, Ruhm, Ehre, alles auf dieser Erde hat, merkte, dass tief innen drinnen in ihm irgendwas fehlt. Denn der Mensch wurde in das Ebenbild Gottes geschaffen. Und der Mensch spürt in seinem Innern, tief innen drinnen, er kann es nicht genau definieren, aber er spürt, dass da irgendetwas fehlt, dass seine Leere da ist. Und die Bibel sagt dazu einfach, du bist in einem Zustand des Todes. Und wenn sich dein Leben nicht verändert, wenn du nicht umkehrst zu dem lebendigen Gott, dann wirst du bis in alle Ewigkeit sterben. Du wirst am Ende deines Lebens vor Gott stehen, gerichtet werden. Und du wirst von dem Leben komplett abgetrennt werden, bis in alle Ewigkeiten. Das ist die Aussage hier, die Jesus trifft über einen Menschen, der ohne Gott weiter auf dieser Erde lebt. Das ist ein sehr furchtbarer Zustand. Aber es soll ja nicht so bleiben. Und dazu ist Jesus auf diese Erde gekommen. Dann heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, das heißt derjenige, der Jesus angenommen hat, wenn er mit Jesus lebt, so ist er eine neue Schöpfung geworden. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das heißt, der Mensch, der angefangen hat, mit Jesus zu leben, der Jesus aufgenommen hat, der eine Umkehr in seinem Herzen erlebt hat, er wird von Gott zu einer neuen Schöpfung gemacht. Wir sehen das gar nicht erstmal. Wenn wir uns mal so gegenseitig anschauen, wir sehen gar nicht so neu aus. Wir werden älter, wir gehen Richtung Tod, unsere Haare werden grauer und Bäuche größer und wie auch immer und so. Aber wir sehen, es sieht gar nicht so neu aus. Aber wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur in dem Inneren geworden. Und der Paulus sagt hier auch in Römer 7, Vers 22, er sagt hier, denn ich habe nach dem inneren Menschen, er redet hier von einem inneren Menschen, Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Also nach meinem inneren Menschen freue ich mich über das, was zum Beispiel die 10 Gebote sagen. Obwohl ich sie nicht einhalten kann, freue ich mich darüber. Obwohl ich weiß, es ist gut, ist nicht zu begehren und ich weiß, es ist das Richtige und trotzdem kann ich es nicht halten. Aber ich freue mich über das Gesetz. Das ist gut, was dort drin steht. Ich will den Willen Gottes tun. Ja, also das ist mein innerer Mensch in mir. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Also ich habe eine andere Natur. Das heißt, in dem Moment, wo der Mensch eine Wiedergeburt erlebt hat, obwohl er eine neue Schöpfung geworden ist, hat er immer noch die alte, mit der er zu kämpfen hat. Obwohl hier 2. Korinther sagt, das Alte ist vergangen, merken wir immer wieder doch die alte Natur, die in uns da ist, mit der wir immer wieder zu kämpfen haben. Und wir merken, dass einfach wiedergeboren sein und mit Jesus unterwegs sein nicht ein Automatismus ist, sondern es ist mit einem Kampf verbunden. Und dann sagt Paulus hier auch in Vers 25, er sagt hier, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, also den ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber, dem Gesetz der Sünde. Also wir leben in einem Zustand, wo wir eine duale Natur haben. Und in Galaterbrief heißt es auch noch, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, denn die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das ist unser Zustand. Damit haben wir zu kämpfen, damit habe ich zu kämpfen, damit habt ihr zu kämpfen, damit haben alle Menschen, die zu Gott gehören, haben diesen Kampf. Sie haben auf der einen Seite den inneren Menschen, die neue Kreatur, die neue Schöpfung, auf der anderen Seite haben sie den alten Menschen, mit dem sie auch zu tun haben. Und wir merken, dass diese zwei immer wieder in der Spannung stehen zueinander und gegenseitig sich bekämpfen. Und in der Bibel gibt es Beispiele, die zeigen, dass es ein Kampf ist und dass es kein Selbstläufer ist. Zum Beispiel, wenn wir den 1. Korintherbrief lesen, 3, ab Vers 1 bis Vers 4, da heißt es hier, und ich, Brüder und Schwestern, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen. Paulus schreibt hier an Christen und er redet mit diesen Christen und er sagt, ich kann mit euch nicht reden wie Menschen, die in der neuen Kreatur, in der neuen Schöpfung entwickelt sind und gewachsen sind. Ich kann mit euch nicht reden, sagt er, sondern wie zu Fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht. Das heißt, hier sind Christen und diese Christen, die identifizieren sich nicht mit der neuen Natur, die sie von Gott empfangen haben, mit dem neuen Wesen, mit der neuen Kreatur, sondern sie identifizieren sich nach wie vor mit dem alten Menschen. Obwohl sie das Neue haben, bewegen sich trotzdem im Raum des alten Menschen. Und sie handeln nach dem alten Menschen. Und dann sagt es hier, und dann bezeichnete er sozusagen, woran man das erkennen kann. Und sagt er hier in Vers 3, denn ihr seid noch fleischlich. Ja, also nicht Leib, das ist ja unser Körper, sondern fleischlich, das heißt, ihr lebt immer noch von der Denkweise, von eurer Mentalität, lebt ihr nach dem Gelüsten eures Fleisches, nach den Begierden eures Fleisches und nicht nach dem neuen Menschen, nach dem Heiligen Geist. Das heißt, es ist möglich für uns als Christen, dass wir, obwohl wir zu Jesus gehören, obwohl wir wiedergeboren sind, dass wir uns nicht mit dem neuen Menschen, inneren Menschen beschäftigen, sondern dass wir uns mit dem alten Menschen noch beschäftigen und im Alten unterwegs sind. Ja, und das haben wir alle in unserem Leben erlebt. Wir haben das gesehen in unseren Ehen, in der Gemeinde, in der Arbeit. Merken wir plötzlich, dass im unvorbereiteten Moment, obwohl wir haben damit nicht gerechnet, plötzlich brennt der alte Mensch, plötzlich ist er da und plötzlich will er streiten und plötzlich will er kämpfen. Und das haben wir auch in den Gemeinden auch erlebt. Immer wieder erleben wir das auch, wie der alte Mensch in uns so hochkommt und dann anfängt zu brennen. Deshalb heißt es dann auch hier, denn ihr seid noch fleischig, denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Das heißt, er sagt, und das ist ganz interessant, die Korinther, es war eine Gemeinde, die sehr begabt war. Die haben so viele geistlichen Gaben gehabt, da waren Wunderwerke und Gaben und Heilung und all solche Dinge waren Standard. Das war dort am Fließen ohne Ende. Und sie haben eine starke Erkenntnis sogar gehabt über Jesus und trotzdem halten sie an dem Alten fest. Sie sind hängen geblieben sozusagen. Sie lassen sich nicht erneuern. Und Paulus sagt zu denen, ich kann zu euch nicht reden wie zu vollmündigen, reifen Menschen, sondern ich muss euch immer noch Milch zu trinken geben. Das heißt, ihr innerer Mensch, der wiedergeborene Mensch, der mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft hat, der wiederhergestellte Mensch, dieser Mensch lebt in der Unterdrückung. Wir haben vorhin gehört, Geist ist gegen Fleisch, Fleisch ist gegen Geist. Das heißt, in diesem Fall dominiert das Fleisch. Und immer wenn wir sowas haben, das heißt, wenn wir dann, wenn ihr mich in so einem Zustand treffen würdet oder wenn wir generell so Christen sehen würden, dann würden wir zwischen diesem Christen, zwischen diesem wiedergeborenen Menschen und dem Menschen, der Gott nicht kennt, fast keinen Unterschied sehen. Wir würden mit ihm Gemeinschaft haben und wir würden sagen, man, das ist aber ziemlich weltlich, wie das bei dir zugeht. Ja, und trotzdem spüren wir auch, irgendwie ist es mein Bruder, meine Schwester, da ist eine Verbundenheit da, aber wir merken, das Fleisch ist einfach super stark und der Mensch lebt einfach nach den alten Mustern. Ja? Hier der gleiche Text nochmal ein bisschen anders aus einer anderen Übersetzung, da heißt es, zu euch, Brüder, konnte ich bisher aber nicht so sprechen wie zu geisterfüllten Menschen. Ich muss euch wie Kinder behandeln, die mehr ihren eigenen Wünschen folgen als Christus. Also dieses Fleischigsein wird hier dargestellt wie, ich folge meinen eigenen Wünschen mehr als Christus. Ja, der alte Mensch, der seinen eigenen Begierden, eigenen Wünschen gefolgt ist, den haben wir eigentlich durch die Taufe begraben. Wir folgen nicht mehr diesem Menschen, dieser alten Kreatur, sondern wir folgen Christus. Ich musste euch Milch zu trinken geben, nicht feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Leider könnt ihr das auch jetzt noch nicht, denn ihr seid immer noch von eurem Ich bestimmt. Also es gibt in unserem Wesen gibt es zwei Ichs. Einmal dieses äußere Ich, welches von der Begierde, das alte Ich, dieses leere Ich, dieses von Gott getrennte Ich, ja, das kennen wir noch. Und dann gibt es dieses Ich, was ein ganz anderes Ich. Dieses Ich will nicht nach seinen eigenen Wünschen leben. Und dieses Ich hat jeder von uns erhalten, der an Jesus glaubt. Und dieses Ich will nach dem Willen Gottes leben. Es hat eine große Freude, den Willen Gottes zu tun. Es hat eine Freude, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Das andere Ich, das fleischliche Ich, will von Gott nichts wissen. Das fleischliche Ich wehrt sich gegen Gott. Das fleischliche Ich zweifelt Gott an, greift Gott an. Und ich weiß nicht genau, wie es euch geht, aber ich habe die Erfahrung, dass ich mich manchmal in dem fleischlichen Ich bewege. Ja, dann bewege ich mich wieder in einem geistigen Ich und dieses Ich scheint irgendwie so ein bisschen zu springen. Wenn ich im fleischlichen Ich drinne bin, sozusagen, dann merke ich eine Gottesferne. Dann merke ich, dass irgendwie die Gemeinschaft mit Gott nicht so fließt und ich merke auch andere Dinge, zu denen ich gleich kommen werde, die aus meinem Leben hervorkommen. Aber wenn ich in dem anderem Ich bin, in dem neuen Ich bin, dann merke ich, ich habe ein Verlangen nach Gott, ich habe gerne Gemeinschaft mit Gott, ich möchte mit ihm reden, ich möchte seinen Willen tun, ich möchte gerne das alte Ich verleugnen und ich möchte gerne mit dem neuen Ich nach seinem Willen leben. Und wir merken das auch, wir merken das in der Gemeinde, wir merken das in unseren Beziehungen und so weiter und so fort, wie wir gerade unterwegs sind. Und es gibt Indikatoren und das ist ganz interessant, wenn wir Galater Kapitel 5 Vers 16 bis 21 lesen, hier werden so die Werke des Fleisches aufgezählt. Hier heißt es, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches. Das ist Unzucht. Interessant, dass wenn wir in dem alten Ich sind, das heißt sogar jetzt ich als Christ, ich bin in dem alten Ich oder ich habe nur das alte Ich sozusagen, dann werden in diesem alten Ich Dinge hervorgerufen und eins davon ist Unzucht, das heißt sexuelle Unmoral. Ganz interessant, also das alte Ich in mir, das gegen Gott rebelliert, das gegen Gott kämpft, ist so leer und versucht Erfüllung zu finden durch sexuelle Unmoral. Durch gewisse Unreinheiten, sich dreckig zu machen oder auch Ausschweifung heißt irgendwie ausschweifend leben. Und eine Sache, die hier mich fasziniert hat, das heißt eine Eigenschaft oder ein Indikator, dass ich mich in einem alten Ich befinde, ist auch Götzendienst. Da muss ich mal noch so ein bisschen überlegen. Götzendienst. Götzendienst heißt, ich habe dann eine Tendenz in mir, einen Gott zu erschaffen, einen Gott, der nicht wirklich existiert, einen Gegenstand zu nehmen oder eine Sache zu nehmen. Und dann nehme ich diesen Götzen und stelle ihn über mir, über mich und richte mein Leben danach aus. Das ist Götzendienst. Götzendienst ist nicht nur einfach, es gibt irgendeinen Gott und da gehe ich hin und glaube an diesen Gott, wie auch immer, sondern Götzendienst heißt, ich unterwerfe mich einer Sache, einem Gegenstand und mache ihn zum Gott und lasse diese Sache mein Leben bestimmen. Alles, was dein Leben bestimmt, ist zum Teil auch ein bisschen dein Gott. Ja? Also manchmal bestimmt uns die Liebe, das ist gut, aber wenn uns andere Dinge bestimmen, dann sind das oft Götzen. Das heißt, das ist ein Zeichen dafür, ein Indikator dafür, dass ich mich im Alten bewege. Ja? Also es heißt ja auch in der Bibel zum Beispiel, dass wir, alles ist uns erlaubt, aber nichts soll uns gefangen nehmen. Ja? Das heißt, das ist eigentlich ein indirektes Reden gegen den Götzendienst. Ja? Das heißt, ich soll mich von Götzen nicht beherrschen lassen. Dann gibt es hier weiterhin, also eine Tendenz des alten Menschen ist auch Zauberei. Ich weiß nicht genau, ist das, habt ihr schon mal gemacht, so irgendwie im Fleisch habt ihr gemerkt, boah, jetzt habe ich richtig Bock auf Zauberei? Nee, ne? Aber man kann es auch anders bezeichnen, Okkultismus. Und wir merken auch in der Welt, Menschen, die sich mit dem Alten nicht beschäftigen, sozusagen, Okkultismus ist eine starke Sache, sei es Horoskope, Wahrsagerei oder auch durch irgendwelche Kräfte Macht erlangen, stärker zu werden, mächtiger zu werden. Ist eine Tendenz des alten Menschen, Feindschaften, also generell Feindschaften zu erzeugen, Streitigkeiten zu erzeugen, Eifersucht zu erzeugen, Zorn, eine Sache. Das ist nicht eine Sache des Heiligen Geistes, das ist nicht eine Sache des neuen Menschen, sondern das ist eine Sache des alten Menschen. Sicherlich gibt es solche Sachen wie heiliger Zorn und so, aber davon rede ich jetzt nicht, sondern generell zornig oder Zank, sich zu zanken einfach. Ja, das ist, also wenn du dich anfängst zu zanken, sag nicht, das ist vom Heiligen Geist. Sag nicht, das ist der neue Mensch in dir. Sondern im Gegenteil, das ist ein Indikator, dass du dich im Alten bewegst. Ja? Dann gibt es andere Dinge, also Zwietracht. Man zwietrachtet, man redet, man spaltet. Spaltung kommen ja auch vor. Neid, Saufen. Also nicht nur, Bibel sagt nichts gegen Alkohol trinken in dem Sinne, aber halt, wenn es uns beherrscht, wieder Ähnlichkeit mit Götzendienst. Also ich habe eine Tendenz, eine Substanz zu nehmen und diese Substanz über mich zu stellen und die Substanz beherrscht mich. Ja, das kennen wir bestimmt auch in unserem Leben. Dass wir, oder hier sogar fressen, heißt es hier, Völlerei. Das heißt, es reicht mir nicht mehr einfach aus, nur ganz normal zu essen, sondern ich muss fressen. Ich bin eigentlich schon satt und dann immer weiter und immer weiter und immer weiter und eigentlich bin ich schon am Platzen und am Ende fühle ich mich auch wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Ja? Aber irgendwie kann ich nicht Nein sagen. Das alles sind Dinge, die aus dem alten Ich hervorkommen. Ja? Das sind alles Indikatoren. So, alles Indikatoren, die wir in unserem Leben erkennen können. Ja? Wenn wir im alten Menschen unterwegs sind. Ja, ganz einfach, schau in dein Leben, schau in dich hinein und dann kannst du sehen, was dich gerade bestimmt. Und ich habe gemerkt, manchmal ist das so entweder ist der eine Mensch am Herrschen und der andere ist irgendwie versklavt im Gefängnis und er will rausbrechen, also wir spüren eine Unzufriedenheit in uns, aber der andere beherrscht einfach. Wir leben dann von Begierde zu Begierde und all die Dinge, diese geistigen Dinge fallen uns schwer und wir fragen uns dann plötzlich in dieser Zeit, Jesus, wo bist du eigentlich? Wo bist du in meinem Leben? Wo bist du gerade jetzt in diesem Moment? Und dann gibt es noch die andere Seite, ja, und das ist, wenn wir nach dem inneren Menschen leben. Wir haben diese neue Kreatur geschaffen und darum geht es mir dieses Jahr, für dieses Jahr. Ich möchte uns gerne ermutigen, dass wir dass wir für dieses neue Jahr, dass wir uns Zeit nehmen, den inneren Menschen in uns zu suchen, inneren Menschen zu stärken. Wir merken das zum Beispiel heute auch im Gottesdienst, egal wie unsere Woche war, wir kommen hier zusammen, wir haben Lobpreis und wir merken, wie der innere Mensch in uns irgendwie gefestigt wird und dann für diesen einen Moment heraufkommt und da ist. Aber wenn wir mit dem inneren Menschen, der Mensch, also das andere Ich, dass ich, das mit Gott verbunden sein will, das mit Gott verbunden ist, wenn wir danach leben, dann merken wir, und dann spricht Galater 5 davon, Vers 22, da heißt es, da wird über die Frucht des Geistes geredet. Und dann merken wir eine natürliche Frucht, wenn ich mit Gott Gemeinschaft habe und nach dem inneren Menschen lebe, dass die Liebe in mir anfängt zu wachsen. Die Liebe wächst in dem neuen Menschen. Sie wächst nicht in dem alten Menschen. Der alte Mensch ist verurteilt. Der alte Mensch ist gekreuzigt. Der alte Mensch ist in der Taufe begraben worden. Und manchmal vergessen wir es. Manchmal beten wir für Veränderung. Ja, und was bete ich eigentlich mit Veränderung? Gott hat niemals versprochen, dass er den alten Menschen verändern will. Er wollte den alten Menschen ans Kreuz bringen. Er wollte den alten Menschen umbringen und begraben. Ja, aber den neuen Menschen in uns aktivieren oder neu entstehen lassen, eine neue Schöpfung werden lassen. Und das Ziel des Glaubens oder ein Weg, was wir in diesem Glaubensleben tun, warum wir überhaupt zusammenkommen, ist es, diesen neuen inneren Menschen in uns zu stärken. Und ich habe das Gefühl, bei uns Christen, dass wir sehr oft uns immer noch mit dem alten Menschen beschäftigen. Das merke ich bei mir auch. Und irgendwie, ohne dass ich es gemerkt habe, bin ich plötzlich an einen Punkt angekommen, wo ich mich frage, wie bin ich jetzt hier, dass ich wieder in der Gottesferne bin, dass ich Gott nicht wahrnehmen kann, Gott nicht hören kann, Gott nicht verstehen kann, dass ich Gott nicht spüren kann. Ja? Und ich merke, ich war irgendwo unwachsam. Der Feind hat in meinem Leben gearbeitet und er hat mich wieder angefangen, sich mit meiner alten Identität identifizieren zu lassen. Aber wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben, wenn wir diesen Menschen an die Macht heranlassen, und das passiert durch einen Kampf, das passiert nicht einfach so. Das passiert auch nicht so einfach nur, ich treffe eine kleine Entscheidung und dann passiert das plötzlich. Sondern wenn einmal der alte Mensch an die Macht gekommen ist, dann ist da der neue Mensch unterdrückt. Und dann ist ein Kampf da in unserem Herzen. Ja? Und wir werden nicht zufrieden sein, wenn wir echte wiedergeborene Christen sind, werden wir nicht zufrieden sein, wenn unser neues Ich beherrscht wird. Wir werden eine Unzufriedenheit in uns merken. Wir werden das überall rauslassen, bis nicht das neue Ich wieder über das alte Ich herrscht. Ich habe mir oft gewünscht, habe mich oft bei Gott beschwert, warum geht das nicht einfacher? Warum geht das nicht einfach so, dass ich morgens aufstehe und mein inneres Gefühl ist sofort auf dich ausgerichtet und dann fliege ich wie ein Schmetterling durch das Leben hindurch? Aber ich merke, es ist immer wieder ein Kampf. Und Jesus hat gesagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, täglich, der kann nicht mein Jünger sein. Und das fängt schon an mit der Gemeinschaft. Es fängt schon an und unsere Umstände können schwieriger machen, zu Gott zu kommen. Zum Beispiel, wenn ich sehr müde bin, habe ich große Schwierigkeit, mein volles Herz Gott zu geben. Und mit dem ganzen Herzen dabei zu sein. Aber ich habe auch schon erlebt, in den größten Müdigkeiten, wenn ich dann wahrhaftig Gott gesucht habe und mich entschieden habe, mit Gott Gemeinschaft zu haben, dann hat Gott sich mir offenbart und hat mein Ganzes verändert. Und obwohl ich super müde war und jeden umbringen will eigentlich, ne, bin ich plötzlich erfüllt und dankbar und voller Liebe. Das heißt, Gemeinschaft mit Gott lässt eine Frucht entstehen. Es ist etwas, was in dir wächst. Ja? Die Werke sind da, die sind automatisch da. Kleines Kind, bestes Beispiel, zack, hauen ist super einfach. Ne? Aber Dankeschön zu sagen oder Entschuldigung zu sagen, ist eine sehr komplizierte Sache. Ja? Es ist sehr schwierig, den alten Menschen zu erziehen. Der alte Mensch muss sterben. Und der neue Mensch muss auferstehen in uns. Und mit ihm müssen wir Gemeinschaft haben. Das heißt, wir sitzen hier heute, hier alle hier in diesem Raum, wahrscheinlich mit dualen Naturen. Und bei dem einen ist die andere gerade dominant und bei dem anderen ist die unterdrückt. Und wir möchten den neuen Menschen fördern. Ja? Also, wenn wir mit dem neuen Menschen Gemeinschaft haben, der neue Mensch in uns an Power rankommt, dann haben wir Liebe, die in unserem Herzen da ist, Freude, eine Freude, die nicht nur so eine fleischliche Begierdefreude ist. Wir haben Geduld. Wir haben plötzlich Geduld. Wir können plötzlich Dinge ertragen. Da, wo wir früher Dinge nicht ertragen können, können wir Dinge ertragen. Wir haben eine Liebe für Menschen. Wir haben eine Freundlichkeit, heißt es hier. Wir haben eine Natur, die plötzlich angenehm ist. Ja, irgendwie nett. Güte haben wir. Wir haben sogar Treue. Das heißt, wenn wir A sagen, dann halten wir auch A. Wenn wir B sagen, halten wir auch B. Wir haben eine Treue oder einen Dienst, den wir treu machen können. Wir sind nicht sprunghaft. Wir sind sanftmütig. Diese Frucht des Geistes in uns, das können wir selbst alles nicht erzeugen. Das kann nur in der Gemeinschaft mit Gott entstehen. Sanftmut, ja, Keuschheit, also Enthaltsamkeit, wir können es enthalten. Wir haben Macht, Nein zu sagen zu Versuchungen, Verführungen, statt jedes Mal mit der Begierde mitzugehen. Und dann heißt hier in Vers 24, die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Sie haben ein Ende gemacht mit dem alten Menschen. Sie haben in ihrem Kopf, in ihrem Denken, in ihrem Herzen, haben sie ein Ende gemacht mit dem alten Menschen. Und das habe ich mich gestern nachgefragt. Michael, hast du ein Ende gemacht mit dem alten Menschen? Hast du ein Ende gemacht mit dem, wie der alte Mensch ist? Oder ist in deinem Kopf immer noch sehr lebendig und eine Möglichkeit, ihn zu benutzen für gewisse Sachen? Und ich habe festgestellt, ja, ich habe Raum für ihn. Ich habe nicht alle Türen zugemacht. Ich habe ihn nicht komplett ans Kreuz gehängt. Jesus hat gesagt, dass wir ihn anziehen sollen, ja. Und die Frage an dich, die Frage an uns heute ist, wer dominiert dich? Wer bestimmt dich? Wer bestimmt mich? Wer dominiert mich? Ist es mein alter Mensch oder ist es der neue Mensch? In Galater 5 heißt es, Vers 16 heißt es noch, ich sage euch aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Das heißt, wenn wir nach dem Geist leben, nach dem neuen Menschen leben, dann werden wir die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Und wir merken, dass der Mensch eigentlich voller Begierde ist. Der alte Mensch, die Menschen in der Welt. Und deshalb gibt es auch so viele Gesetze in dieser Welt, weil der Mensch weiß, dass er von Natur aus ein Mensch ist, der egoistisch ist und der selbstsüchtig ist. Und deshalb versucht man den Menschen, den alten Menschen, durch Gesetze zu regulieren, zu begrenzen. Das ist das, was wir tun. Aber hier heißt es, nicht durch Gesetze regulieren wir den alten Menschen, sondern dadurch, dass wir mit der neuen Natur nach dem Heiligen Geist Gemeinschaft haben und leben. Und dann wachsen diese Dinge in unserem Herzen. Also Indikator, wenn du die Werke des Fleisches bei dir siehst oder Frucht des Geistes siehst, dann weißt du gerade, wer dein Leben dominiert. Ja? Und Jesus möchte, dass der neue Mensch in uns gestärkt wird. Darum geht es eigentlich in den Gottesdiensten, in der Gemeinschaft, dass der neue Mensch durch die Gemeinschaft miteinander gestärkt wird. In Galater 6, Vers 8, und jetzt so ein bisschen auch ein Reden für dieses neue Jahr, da heißt es, wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Eine andere Übersetzung sagt hier, fand ich sehr interessant, wer auf sein Eigenleben sät, wird davon das Verderben ernten. Wer jedoch auf den Geist sät, wird davon das ewige Leben ernten. Ja, wir haben so einiges vor, die Welt nimmt sich auch so einiges vor für dieses neue Jahr und ich mache das oder dies. Worauf sehen wir? Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Was wollen wir in diesem Jahr erreichen? Ja, wenn wir auf das Fleisch sehen, auf den alten Menschen sehen, dann wird uns Verderben einholen. Wenn du in den alten Menschen hinein investierst, es wird dich früher oder später einholen. Wenn du aber auf den Geist siehst, wird dich ewiges Leben früher oder später einholen. Ja, und wie macht man das jetzt? Ich habe gemerkt, dass wenn ich im alten Menschen gefangen bin, das ist wie ein Gefängnis, ein sehr finsteres und dunkles Gefängnis. Meine Gedanken sind finster, meine Gefühle sind finster und mein Verhalten ist auch nicht sehr, sehr schön. Ich mag mich selbst auch nicht, mein innerer Mensch verurteilt mich dafür, wie ich dann lebe. Aber was mache ich jetzt damit? Wie komme ich da raus? Und jetzt ist meine Frage an dich und das ist eigentlich so für mich auch einer der Hauptpunkte, die ich euch heute auch gerne aufs Herz legen möchte. Wann hast du das letzte Mal persönlich mit Jesus wirklich Gemeinschaft gehabt? Wirklich Gemeinschaft gehabt. Du warst in dem Gebet, du warst in der Gemeinschaft mit ihm, beim Bibellesen, wie auch immer. Und du hast wirklich ein Reden Gottes wahrgenommen. Du bist Gott begegnet. im Verborgenen oder im Gottesdienst, egal wo. Und du hast gemerkt, das war so eine Sache, die dein Leben verändert. Da passiert etwas. Du merkst, du bist Gott begegnet. Wann ist das letzte Mal bei dir passiert? Bei mir passiert? Das habe ich mich die letzten Tage aufgefragt. Und ich habe gemerkt, es gibt Dinge, bei mir zum Beispiel, eine Gefahr ist es einfach, dass ich kann eine Religiosität entwickeln, wo ich zur Kirche gehe oder wo ich Dinge für Gott tue, aber eigentlich gar nicht vor Gott wirklich stehe. Das ist furchtbar, das zu erkennen. Ja, man betet eigentlich, ohne wirklich zu beten. Man liest die Schrift, ohne wirklich Gott zu suchen. Man geht in den Gottesdienst, ohne wirklich das Verlangen nach Gott zu haben, Gemeinschaft zu haben. Man ist einfach in so einem religiösen Tun drin. Man hat vor dem Essen gebetet, man hat sein frommes Gebet gesprochen. Aber wann war das letzte Mal da, wo du wirklich hungrig, wie ein durstiger Mensch in der Wüste, in der Wüste warst und Gott gesucht hast? Sag, Gott, ich brauche dich, ich will dich. Ich will, dass mein innerer Mensch gestärkt wird in dir. Ich will nach deinem Willen leben, Gott, dir dienen, mit dir unterwegs sein. Ich will nicht mehr vom Alten beherrscht werden, sondern vom Neuen. Wann war das letzte Mal bei uns im Leben? Das ist meine Frage an dich. Wann hast du dich irgendwie im Chaos trennen können, hinsetzen können, um mit Gott zu reden, mit Gott Gemeinschaft zu haben und dein Herz auf den Tisch zu legen? Und wisst ihr was? Es gibt eine Sache, die mich über jeden Christen am allermeisten beruhigt. Es ist nicht seine geistliche Stärke. Das, manchmal kommt es, manchmal geht es, da gibt es Ups und Downs, habe ich schon oft erlebt. Aber eine Eigenschaft, die mir eine gewisse Ruhe gibt, ist es, wenn ich weiß, dieser Mensch, er wird Gott suchen, wenn er in einem Zustand ist, wo er Gott nicht sieht. Wenn er eine Unruhe hat, wenn er sich nicht zufrieden gibt mit dem einfach alltäglichen Leben und sagt, ja, ist okay, ich kann Gott gerade nicht finden. Das macht mir Sorgen. Wisst ihr was? Und es sind nicht die Pastoren oder die Missionare oder die Diener der Gemeinde, die Gott alleine suchen müssen. Jeder Mensch von uns ist dazu aufgefordert, Gott zu suchen. Und dazu möchte ich euch einladen, in diesem Jahr einfach mit dem Suchen anzufangen. Und wenn du merkst in dir diese Indikatoren des Fleisches oder des Geistes, dann freu dich, geh weiter diesen Weg mit ihm. Aber wenn du merkst, dass in dir eine Leere da ist und du beherrscht wirst von dem Alten und fragst dich, wo ist eigentlich Gott, dann fange an zu suchen. Die Bibel sagt in Jeremia 29, 13 bis 14, ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich vom ganzen Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich will mich finden lassen. Also es ist nicht nur einfach meine eigene Kraft, ich suche und dann finde ich ihn. Nein, sondern er lässt sich finden. Ja, ich bin wie so ein Blinder, suche da und Gott steht daneben dran. Und ab einem gewissen Punkt, wenn er sieht, dass wir es in dem ganzen Herzen meinen, stellt er sich dahin und lässt sich plötzlich berühren. Ich habe das Gefühl, ich habe ihn gefunden. Nein, er hat sich finden lassen. Ja, und das ist etwas, wo ich merke einfach, ich weiß nicht genau, ob das eine Sache des Wohlstandes ist, die wir haben, dass es uns allgemein generell gut geht. Wenn uns schlechter geht, würden wir mehr suchen vielleicht. Aber dieses Suchen fehlt uns so sehr. Dieses Suchen nach Gott. Und es gibt gerade in dieser Zeit so viele Ablenkungen, die uns beschäftigen, die unsere Gedanken wegnehmen von Gott. Aber einmal Gott gefunden zu haben, mindestens einmal die Woche Gott richtig gefunden zu haben, wirklich gegessen zu haben, wird unser Leben massiv verändern. Es wird was passieren. Wir werden aufleben. In der Bibel heißt es, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet. Suchet, suchet, suchet nach Gott. Und ich habe gemerkt, bei mir ist es so, wenn ich im Alten bin, und dann anfange, Gott zu suchen, weil ich merke einfach, ich sehe diese Werke des Fleisches, kommen durch mich durch, wie ich bin halt. Ne? Und dann merkst du, hä, warum bin ich so? Manchmal also Menschen in unserem Umfeld, die können uns schon ein Feedback geben, Michael, warum bist du so? Ja, und das sind schon kleine Indikatoren, wo wir merken, hey, ich lebe nicht mehr nach dem Geist, ich lebe nach dem Alten. Und jetzt kommt das Suchen. Und das Suchen ist wirklich nicht einfach. Das Suchen ist etwas, worauf keiner von uns Bock hat. Ich glaube, es gibt keinen hier im Raum, der sagt, ich liebe zu suchen. Ich liebe es, wenn ich meinen Schlüssel verloren habe oder wenn meine Frau ihr Handy wieder verlegt hat oder ihre Handtasche verlegt hat, ne? Und wir gerade im Auto sitzen, losfahren müssen, dann liebe ich sie dafür nicht. Ja? Sondern ich würde ihr am liebsten den Hals umdrehen. mal wieder, weil das schon 10.000 Mal passiert ist, ja? Oder den Schlüssel verlegt, ja? Oder ich kann meine Socken nicht finden, da könnte sie mir auch den Hals umdrehen. Ich liebe es nicht zu suchen, ich schreie zuerst, bevor ich suche. Und je älter ich werde, umso schlimmer wird es. Man wird fauler. Deshalb das Suchen ist ein Kampf. Und ich möchte euch heute zu diesem Kampf einladen, Gott zu suchen. Weil es ist eine Sache, wenn jemand hier vorne steht und eine tolle Predigt hält oder Zeugnis gibt oder wie auch immer. Aber es ist eine ganz andere Sache, wenn du Gott im Verborgenen persönlich begegnest. Das ist mehr wert als 10.000 gute Predigten, als die besten Gottesdienste. Nichts kann das stoppen. Das wird dein Leben verändern. Die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und Gott prüft unsere Herzen. Ja, wenn wir dann anfangen zu suchen, und bei mir ist es ein Zerreißen, dieses Suchen. Ich wünschte, ich müsste es nicht machen. Ich gehe dann in dieses Gebet, wo ich denke, boah, ich muss mal wieder, ich habe gar keinen Bock zu beten. Mein Fleisch hat Macht über mich. Mein Fleisch will nicht, dass ich zu Gott gehe. Aber mein innerer Mensch schreit. Und jetzt sage ich, es reicht. Kreuz auf sich nehmen und dann gehe ich zu dem Vater und fange an zu beten. Und dieses erste Gebet, diese erste Phase des Widersuchens nach einer Phase des Schweigens und Gott meiden oder wie auch immer, ja, ist so hart für mich, so hart. Ich bin da am Beten und ich bin ein sehr selbstgerechter Mensch. Das ist mein größter Kampf. In dieser Selbstgerechtigkeit versuche ich mich vor Gott wieder zu profilieren, indem ich Pluspunkte sammle. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich versuche die richtigen Knöpfe zu drücken. Ich mache all das, was ich weiß und ich nehme Gott nicht wahr. Ich höre, ich habe den Frieden nicht. Ich merke eine Unzufriedenheit in mir, nimmt noch mehr zu. Wisst ihr was? Und viele Menschen geben hier auf an dem Punkt. Ich habe auch oft schon an diesem Punkt aufgegeben. Ich verliere meine Geduld, weil ich etwas nicht finden kann. Ich gehe weg, ist mir zu anstrengend, ist zu kompliziert. Wisst ihr was? Und hier ist Geduld, Ausharren gefragt, dass man dranbleibt. Und bei mir ist es so, mittlerweile nach 20 Jahren, nicht am Anfang, als junger Christ habe ich gedacht, der Herr hat mich verworfen, habe ich gedacht. Immer wenn ich die Gegenwart Gottes nicht wahrnehmen konnte, habe ich gedacht, der Herr ist von mir gegangen. Er hat mich verworfen wie den Saul. Jetzt nach 20 Jahren weiß ich, wenn ich Gott suchen werde, wird er sich finden lassen. Und ich muss dranbleiben. Und dann kann sein, dass Tag 1 ein großer Test ist. Kann sein, dass ich in meinem Gebet gar nicht wirklich gebetet habe, sondern ich habe mich nur um mich herum gedreht. Mich selbst bejammert. Gott, du siehst doch, ich will und hilf. Wo bist du eigentlich, Gott? Und so weiter. Und dann kommt die ganze Realität meines Glaubens raus. Wisst ihr was? Ich kann hier ein Gewand tragen. Ich kann hier mit euch gut Gemeinschaft haben. Aber im Verborgenen wird der wahre Zustand meines Herzens offenbar. Und immer erst dann, wenn ich versuche, mit Gott Gemeinschaft zu haben, dann sehe ich, wie armselig ich eigentlich gerade bin. Wie armselig ich bin. Und dann fängt das Gesuche an und dann muss man dranbleiben. Dann hast du vielleicht einen Tag gebetet, vielleicht hast du 10 Minuten versucht. Am nächsten Tag sind 15, dann 30 Minuten und dann wiederum gar nicht und so weiter. Aber es ist ein Prozess, bleibe dran. Gott wird sich finden lassen. Das hat er versprochen, wenn wir vom ganzen Herzen ihn suchen werden. Und ein weiteres ist noch, wenn wir ihn suchen, dann müssen wir mit dem Glauben suchen, unser Vertrauen auf das Wort setzen. Unser Gefühl ist oft gegen uns, wenn wir anfangen zu suchen. An ihn mit dem Wort Gottes zu kommen, zu sagen, hier zum Beispiel Jeremia 29, Herr, du hast versprochen, wenn ich dich suche, dann wirst du dich finden lassen. Ja, ich halte an diesem Wort fest, du spürst noch gar nichts, du fühlst nichts, es ist ja ein Kampf. Und wisst ihr was? Und dann gibt es irgendwann einen Moment in diesem ganzen Suchen, in dem ganzen Prozess, wo es plötzlich kippt, wo sich plötzlich irgendwas verändert. Und plötzlich hast du ein Bewusstsein, du stehst in der Gegenwart Gottes. Du hast ein Bewusstsein, Gott redet jetzt mit dir und du wirst ganz klein. Und all der ganze Zorn und die ganze Frustration verschwindet plötzlich. Und du merkst, dass Liebe sich in deinem Herzen breit macht. Liebe fängt an, dein Herz zu erfüllen. Gott fängt an, in dir zu wirken. Und du bist wieder wahrnehmen, du kannst wieder wahrnehmen und verstehen, dass er, was er dir sagt, was er von dir haben möchte. Und als letzten Satz vielleicht noch dazu, wie lange sollst du denn suchen, bis du ihn gefunden hast? Ja, und wann habe ich ihn gefunden? Du wirst es wissen. Du wirst wissen, wenn du Gott gefunden hast. Genauso wie ein durstiger Mensch erst genau weiß, dass er Wasser zu trinken bekommen hat. Er wird es wissen. Und genauso auch mit Gott. Suche, bis du ihn gefunden hast. Und das ist eine Herausforderung. Und da habe ich gemerkt, dass ich da das wirklich verändern kann. Und jetzt möchte ich noch einen Satz sagen, der nicht aus der Bibel ist, sondern ich habe den letztens von einem berühmten Menschen gehört, von einem Schauspieler. Und er sagt, es gibt einen Spruch, der ihn sehr motiviert. Es ist ein sehr einfacher Spruch. Und ich habe das mir angehört, habe erst mal so drüber nachgedacht, erst nicht richtig verstanden. Und dann habe ich gedacht, das ist ein guter Spruch eigentlich. Er hat das auf Englisch gesagt, ich übersetze mal ins Deutsche. Und der Spruch heißt, eines Tages oder dieser Tag. Eines Tages oder dieser Tag. Kennt ihr das? Also wenn man anfängt, Gott zu suchen, übrigens in der Beziehung zu Gott, tief innen drin weiß man eigentlich, was man zu tun hat. Man weiß, man muss eigentlich Gott jetzt suchen. Und dann, was die Menschen gerne tun, was ich gerne tue, ist, ja, eines Tages werde ich beten. Eines Tages werde ich in die Gemeinschaft kommen. Und das machen wir mit vielen Sachen in unserem Leben, die ein bisschen anstrengend sind, die wir immer schieben. Eines Tages. Oder dieser Tag. Oder Tag Nummer eins. Oder was ist, wenn heute der erste Tag sein wird, an dem du anfängst, Gott zu suchen? Und dazu möchte ich uns gerne für dieses Jahr einladen. Ich möchte uns einladen, dass wir dieses Jahr mit dem Suchen anfangen. Mit dem Suchen nach dem lebendigen Gott anfangen. Dass wir nochmal diese Brunnen in uns, die vielleicht schon zugebuddelt sind, dass wir sie nochmal aufreißen. Dass wir diese Brunnen in uns, den lebendigen Gott in uns, dass wir nochmal an uns heranlassen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Denn nichts wird uns so sehr erfüllen, so viel Freude und Liebe und Dankbarkeit schenken, als die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ich weiß, das ist eine herausfordernde Predigt. Ich weiß, es ist nicht so einfach, sich hinzusetzen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ich weiß, es ist viel leichter, sich berieseln zu lassen. So geht es mir auch, es zu konsumieren, statt aktiv zu werden, in dem Verborgenen und Gott zu suchen. Und dazu möchte ich uns gerne einladen. Lass uns mal aufstehen gemeinsam und beten. Herr Jesus, du hast gesagt, auch schon im Alten Testament, ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich vom ganzen Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Herr Jesus, ich möchte dich für uns heute bitten, dass du uns einen Hunger schenkst nach der Realität Gottes, dass wir persönlich suchen, Herr, dass wir nicht zufrieden sind mit dem Guten und das Beste uns nicht erwählen, Herr. Schenk, dass wir das Beste erwählen, dich erwählen, die Gemeinschaft mit dir, die Gegenwart, deine Gegenwart in unserem Leben. Herr, vergib mir, wenn wir im Alten gewesen sind, wenn wir im Götzendienst gewesen sind, wenn wir nach dem Fleisch gelebt haben und nicht dir die Ehre gegeben haben, Herr. Wir bitten dich vom ganzen Herzen, dass du uns Kraft gibst, Herr, an dem inneren Menschen, dass wir, Herr, mit dir Gemeinschaft haben und dich suchen und mit dir leben. Schenke jedem Einzelnen davon ein Erlebnis, Herr, ein Erfolg, Herr, dass wir dir begegnen können im Verborgenen, Herr. Das ist so wertvoll. Im Namen Jesu. Amen. Ich schließe ab mit dem Vers, einem Wunsch von Paulus, Epheser 3, Vers 16. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Er gebe euch Kraft an dem inneren Menschen gestärkt zu werden durch seinen Geist. Amen.